Wir lesen heute einen kürzeren Abschnitt als die letzten Male und ich möchte ganz gern auf die Verse eingehen, 17 bis 19 aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefes. Da geht es ja um die Frage, was Entfremdung des Lebens aus Gott ist. Der Apostel Paulus schreibt hier, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Und der 20. Vers würde dann sagen, ihr aber habt Christus nicht so gelernt. Um also am Aufbau der Gemeinde Jesu, und es geht ja um die Gemeinde hier, es geht ja nicht um die Welt in erster Linie, sondern es geht hier um die Gemeinde, um die Menschen, die sich haben von Jesus rufen lassen, die jetzt ganz neu das Leben begonnen haben, Leben nämlich mit Gott, die sich zusammenfügen lassen sollen zu einem Leib, wo Christus das Haupt ist. Und um an diesem Bau teilzunehmen, ist also das Leben im neuen Menschen nötig. Der alte Mensch hat keine Qualität, um am Aufbau der Gemeinde teilhaben zu können. Er ist ausgeschaltet, er ist nutzlos, er ist überjahrt, würden wir sagen. Er hat und kann auch keine Qualitäten entwickeln, die zum Aufbau der Gemeinde nützlich werden. Wenn sich ein Kind Gottes zuvor in seinem Leben nach den natürlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen gerichtet hat, so soll es jetzt nach den geistlichen Gegebenheiten ausgerichtet werden. Das sind zweierlei Dinge, arbeiten gegeneinander und das macht uns viel Schmerzen persönlich, weil wir immer wieder merken, das passt nicht zusammen. Wir vom natürlichen Menschen, vom äußeren Menschen richten uns nach dem, was äußerlich ist, was unser natürlicher Mensch versteht. Aber nun geht es um ganz andere Dinge, nämlich um geistliche Dinge, die bei Gott anerkannt sind und die in uns Raum gewinnen sollen. Also, wir müssen und haben doch einen inneren Standortwechsel vorgenommen. Wir sind nicht mehr, so wir wiedergeboren sind, dieselben Leute wie vorher. Wir sind es nicht mehr. Wir dürfen es auch nicht sein. Wir wollen es auch nicht sein. Und wir können es im Aufbau der Gemeinde auch nicht mehr sein. Wir müssen andere Leute geworden sein, den Standortwechsel vorgenommen haben, von dem natürlichen Menschen hin zum geistlichen Menschen. Das meinte Herr Jesus auch, wenn er im Lukas-Evangelium schon vorgeschattet vor Pfingsten zu den Jüngern sagt, die sich ja sehr eng an ihn gehalten haben. Sie hatten mancherlei Fragen, aber sie haben wenig verstanden. Und der Herr sagte so manche Dinge, die sie zwar hörten, aber wie soll das zugehen? Können wir das realisieren? Es ging da auch um die Frage der Nachfolge. Ja, natürlich, die Jünger wollten doch alle nachfolgen. Aber der Herr sagt, so wie ihr jetzt seid, könnt ihr mir nicht nachfolgen. Da muss erst was passieren in euch, bevor ihr mir überhaupt nachfolgen könnt. Und Jesus hatte Golgatha im Blick und hatte Pfingsten im Blick dabei und sah im Geist diejenigen, die der Vater ihm anvertraut hat, was aus ihnen werden muss und wird. Jetzt, liebe Jünger, könnt ihr mir noch gar nicht nachfolgen, denn ich sage euch, was der Preis der Nachfolge ist. Lukas 9, 23. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Schon das ist ja ein hartes Wort. Sich selbst überhaupt nicht mehr ernst nehmen, wichtig nehmen. Wer mir folgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Das sind Worte, die zu dieser Zeit, wo Jesus sie aussprach, den Jüngern gegenüber noch gar nicht verständlich waren. Denn jeder, der auf diese Worte eingehen wollte und versuchte, das irgendwie zu verstehen mit seinem Kopf und irgendwie umzusetzen, beging ständig Fehler. Weil das, was er dort machen wollte, nie ausreichte, um wirklich in der Nachfolge Jesu zu stehen. Die Nachfolge Jesu besteht nur durch das neue Leben im Heiligen Geist. Selbst verleugnen, das neue Leben im Heiligen Geist. Darum schrieb hier der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Ephesus, ich sage und bezeuge euch, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Mit anderen Worten, ihr habt vorher genauso gelebt, denn ihr wart auch Heiden. Ihr wart ohne Christus in der Welt, ihr wart Heiden. Jetzt dürft ihr nicht mehr so leben. Das Leben muss sich verändern und verändert sein. Der unwiedergeborene Mensch kann nicht anders, als in den menschlich-irdischen Dimensionen zu leben. Er kennt ja gar nichts anderes. Darum schrieb der Apostel auch an die Gemeinde zu Korinth, und das möchte ich da im Vorspann zu diesem Thema sagen, entfremdet vom Leben aus Gott, schrieb er im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes, Vers 14 und 15, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich gerichtet sein. Also der unwiedergeborene Mensch, der kann sich anstrengen, wie er will. Er wird Jesus nie nachfolgen können. Ist unmöglich. Er wird nie am Bau der Gemeinde Jesu teilhaben können. Unmöglich. Weil ihm das Potenzial fehlt, Mitarbeiter zu sein. Und das Potenzial ist das neue Leben, die Wiedergeburt, die Kraft im Heiligen Geist. Darum auch in Vers 15 hier desselben Kapitels, der Geistliche richtet alles und wird von niemand gerichtet. Ja, es muss ja alles geistlich gerichtet sein. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer will ihn unterweisen? Das sind so Fragestellungen an die Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, damit sie erkennen, sie kennen aus sich gesehen Gott nicht. Keiner kennt Gott. Und wer Gott nicht kennt, kann ihm auch nicht dienen. Er kann Jesus nicht nachfolgen, wenn er ihn nicht kennt. Wer hat den Sinn Gottes je erkannt? Niemand. Aber der Geist Gottes in Gott kennt Gott. Und der Geist Gottes in denen, die wiedergeboren sind, kennt auch Gott. Und da fängt Nachfolge Jesu an und da ist auch Bau der Gemeinde Jesu möglich. Denn wir lesen auch in dem Buch der Sprüche, dass dieses Erkennen, das richtige Sehen und das richtige Hören von wem kommt? Nur vom Herrn. Ein sehendes Auge und ein hörendes Ohr kommt nur von Gott, Sprüche 20, Vers 12. Wenn Gott es nicht geben kann für einen Menschen, weil er es nicht will vielleicht, wird er nichts hören und nichts sehen im Blick auf das, was das Reich Gottes anbelangt. Er wird alles menschlich beurteilen, das, was er mit seinen physischen Augen nur sehen kann, was er mit seinen physischen Ohren hören kann, was er mit seinem Verstand denken kann, nur das wird Maßstab sein. Aber vom Geistlichen vernimmt er nichts. Er muss also beschenkt werden, weil alles vom Herrn kommt. Und das ist hier diese Nichtigkeit des Sinnes, so wie es hier Paulus an die Epheser schrieb, die Nichtigkeit des Sinnes, die wir hatten und diejenigen haben, die nicht wiedergeboren sind. Was dort gedacht und gehandelt wird, ist nichtig. Ja, ich lese den Vers nochmal, dass wir das nochmal im Zusammenhang verstehen. Ich bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, nämlich in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und bei dieser Aussage darf also, dürfen wir uns die nicht ausschließen und sagen, ich war nie ein Heide. Doch, wir waren alle, bevor wir Kinder Gottes wurden, waren wir genau wie die anderen Heide und wandelten in der Nichtigkeit unseres Sinnes. Und die Nichtigkeit dieses Sinnes, Petrus schreibt es auch, die Apostel stimmen ja in ihren Aussagen überein, weil es ein und derselbe Geist ist, dass die Nichtigkeit dieses Sinnes das zeitliche Wohlleben für wichtig hält. 2. Petrus 2, ich lese da mal ab Vers 10 bis 13. Da steht, ich lese schon mal den Vers 9, der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen, am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig sind, schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tage zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen in ihren Betrügereien. Wenn sie mit euch prassen, haben sie Augen voll Ehebruchs, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertige Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. Das ist die Beschreibung der Heiden, der Nichtwiedergeborenen, zu denen wir vorher genauso gehörten. Und wir hatten dieselbe Gesinnung. Wenn jemand meint, er sei nicht so gewesen, betrügt er sich selbst. Er hat dieselbe Gesinnung, die die Bibel hier beschreibt. Vielleicht in kleinen Nuancen, auf der einen Seite ein bisschen stärker, auf der anderen etwas schwächer, aber vom Geist genau dasselbe. Nur Betrachtung des irdischen Lebens. Der alte Mensch ist das, was er durch die Sünde in Adam geworden ist und wurde. Nämlich, er wurde die verderbte menschliche Natur. Die eingeborene, und ich habe das bewusst so eingeborene, ja, so richtig hineingeborene Neigung zum Bösen, das wurde er. Neigung zum Bösen. Und die Neigung zum Bösen, liebe Geschwister, wir müssen uns das ja auch mal vergegenwärtigen, damit wir uns auch freuen können über das neue Leben, was so ganz anders ist. Die eingeborene Neigung zum Bösen findet ja nicht nur in Mord oder in Diebstahl statt, sondern in negativen Gedanken. Negative Gedanken über Gott, negative Gedanken über den nächsten Menschen, Gottes Wort hinterfragen und so weiter. Ja? Das sind die Neigungen zum Bösen und vieles andere natürlich auch mehr. Der Apostel Jakobus beschreibt diese Natur in Kapitel 3 seines Briefes so, Vers 14 bis 16. Jakobus 3. Habt ihr bitteren Neid und Streit in eurem Herzen? Und da bitte ich einfach darauf zu achten, dass es hier gar nicht mal um äußerlichen Streit geht, also den man hören kann, sondern der bereits im Herzen stattfindet. Ja, habt ihr bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, dann rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern dies ist irdisch, niedrig und teuflisch. Also von der alten Natur, die arbeitet inwendig schon im Bösen. Das muss gar nicht erst nach außen treten. Der Herr Jesus sagt das ja deutlich auch in der Bergpredigt. Er sagt, ihr müsst euch nicht äußerlich betrachten, ob ihr Böses getan habt, sondern innerlich habt ihr das Böse schon getan. Auch wenn es noch nicht sichtbar geworden ist. Denn eure Natur, so wollte er sagen, ist von Grund auf böse. Sie ist von Grund auf böse. Und da mussten wir herausgerettet werden, damit wir eine neue Natur bekommen, die jetzt am Werk des Herrn mitarbeiten darf, die am Aufbau der Gemeinde stehen darf. Und nun möchte ich ein wenig mehr darauf eingehen, was es denn heißt, entfremdet sein vom Leben aus Gott. Wie sind denn diese Werdegänge in der Schrift gewesen? Wir haben also schon festgestellt, Leben ohne den Heiligen Geist zu haben, so steht es in Römer 8, Vers 9, ist ein Leben außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Wenn keine Umkehr des Sünders erfolgt, bleibt diese geistliche Haltung ein Todeszustand. Und Todeszustand heißt ja, getrennt von Gott, bleibt bestehen. Und wirkt in Ewigkeit die Trennung von Gott und muss bewusstes Leiden tragen. Also das heißt in der Ewigkeit, so wie es ja manche Sektierer sagen, dass dann alles gut ist, weil ja alles vorbei ist. Und wenn man eben halt nicht im Himmel ist, na gut, dann ist man ausgeschaltet. Wir merken davon nichts mehr. Nein, nein. Das Ende ist ein Leiden, ein spürbares Leiden in Ewigkeit. Das ist der sogenannte zweite Tod, von dem ja Offenbarung 20 spricht, dass dieser im ewigen Gericht endet. Ich lese da mal Vers 6, dann 11 bis 12. Entfremdet von dem Leben aus Gott. Das Resultat steht also hier. In Vers 6 heißt es, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod, also der zweite Tod, keine Macht. Nur über die. Über die anderen, die aber nicht teilhaben an der ersten Auferstehung, hat der zweite Tod Macht, Vollmacht, ja. Aber über die, die gerettet sind in Jesus Christus, sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn wir Vers 11 und 12 lesen, steht dort, ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor des Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihnen ward keine Stätte gefunden. Ich sah die Toten, beide, groß und klein, das ist also die zweite Auferstehung, nicht die erste Auferstehung. Und das Resultat der zweiten Auferstehung ist der zweite Tod. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Schon der Gemeinde zu Smyrna in den 7 Sendschreiben wurde gesagt, es ist eine Gemeinde, die unter großer Verfolgung litt, wurde gesagt, dass sie getröstet wird, weil sie keinen Anteil am zweiten Tod haben wird. Steht dort geschrieben, ja? In Offenbarung 2, Vers 11. Sie sollen treu bleiben, trotz der Verfolgung, die sie erdulden, auch wenn jemand ins Gefängnis geworfen wird, und wenn er vielleicht auch sein Leben hier das Äußere lässt, so wird er doch nicht dem zweiten Tod ausgesetzt werden. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Denn wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod, von dem zweiten Tod. Also entfremdet aus dem Leben von Gott heißt, wenn nicht eine Veränderung in diesem Leben geschieht, ein kontinuierliches Einmünden in den zweiten Tod zum ewigen Gericht. Der geistliche Tod nahm nach dem Sündenfall seinen Lauf, besonders in denen, die sich nicht der Erneuerung zum Leben durch Gottes Heilsplan in Christus aussetzen wollten. Gott hat ja immer wieder gesagt, ich will den Schaden gut machen. Ich will den Sündenfall wieder gut machen. Ich will euch zurückholen, hat immer wieder aufgezeigt, wie das geht. Aber es gab viele, die diesem Weg nicht mitgehen wollten und somit dem zweiten Tod entgegengingen. In 1. Mose 3,7 gehen wir mal einige Stellen durch. 1. Mose 3,7 heißt es ja, da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, also nach dem Sündenfall, ja. Und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Dieses Auftun der Augen ist die erste Konfrontation mit dem Bösen. Vorher hatten sie keine Konfrontation, sie wussten gar nicht, was böse ist. Hier hatten sie zum ersten Mal die Konfrontation mit dem Bösen, mit dem Satanischen. Und da fing die Entfremdung von dem Leben aus Gott an. Vorher hatten sie nur das Leben aus Gott. Sie waren eins. Sie waren froh darin. Sie wussten nichts vom Bösen. Sie wussten nicht, dass sie nackt waren. Sie brauchten keine Scham haben. Aber durch das Übertreten der Gebote Gottes kam die erste Entfremdung in das Leben der Menschen hinein. Sie mussten etwas anderes sehen, was sie vorher nie gesehen haben, und mussten zugleich Abstand nehmen von dem Leben, das Gott ihnen gegeben hat. Das heißt, sie haben immer wieder jetzt abgleichen können, was besser ist, die Erkenntnis auch des Bösen oder eben das sich ganz festhalten am Leben aus Gott. Diese Wahl mussten sie vorher nicht treffen. Und der natürliche Mensch steht immer wieder dazwischen. Wofür entscheide ich mich? Für das zeitliche Leben, was der Satan mir groß macht, dabei kann es morgen zu Ende sein, oder für das geistliche Leben, das unendlich ist, Gemeinschaft mit Gott. Diese zunehmende Entfremdung von dem Leben aus Gott nahm also von dort an seinen Lauf, zum Beispiel in der Linie Kains. Wir kennen das, Kain und Abel, beide Brüder, Söhne von Adam und Eva. Beide brachten ein Opfer, der eine aus gewissem Eigennutz, denn Gott sprach zu ihm in 1. Mose 4, Vers 6, warum ergrimmst du und warum verstellt sich deine Gebärde, Kain? Weil das Opfer nicht so angenommen worden ist. Ist es nicht so? Wenn du fromm bist, dann bist du doch angenehm. Bist du aber nicht fromm und du bist es nicht, so ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Es könnte auch heißen, Kain, du wirst immer mehr entfremdet von dem Leben aus Gott. Abels Opfer dagegen wurde angenommen und wurde dadurch Abel auf dem Weg der Verheißung zur Wiederherstellung weitergeführt. Kain konnte nicht weitergeführt werden auf dem Weg der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Denn wir lesen ja auch in Abvers 8, da redete Kain mit seinem Bruder Abel. Es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder sein Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er sprach aber, was hast du getan? Die Stimme des Bluts deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Verflucht seist du, entfremdet immer mehr. Und dann lesen wir später ja auch in die kahanitische Linie, wie sie sich tatsächlich in ihren Werdegängen immer mehr von Gott entfernt, entfremdet von dem Leben aus Gott. Immer mehr Eigenregie übernahmen sie in ihrem Leben. Sie wollten ohne Gott und Sonnenschein die Ernte einfahren, wie wir es ja auch auf Transparenten in der DDR hatten. Sie wollten sich selbst verteidigen. Sie wollten Macht ausüben. Und sie wollten ihre Leere des Herzens allein ausfüllen durch Musik. Das lesen wir auch in der kainitischen Linie. Natürlich ist ja langweilig. Wenn Gottes Geist nicht mehr da ist, dann muss man irgendeinen Ersatz haben, um sein Leben zu erfüllen, so peinlich leer. Und dann haben sie die ersten Geiger und Pfeifer geschaffen, damit wenigstens ein bisschen Stimmung da ist, damit es nicht ganz so traurig ist. Ein Leben entfernt von Gott, ja? Und das setzte sich dann weiter fort. Es gab ja immer beide Linien. Die einen, die warteten auf die Verheißung der Wiederherstellung und die anderen gaben der Entfernung mehr Raum. Wir lesen es dann nach der Sintflut im Leben von Kana an. Von Kana haben Sem und Japhet, die Nachfolger waren es ja, von Ham, das waren die Kanaaniter, nicht, die ja nachher sogar das Land Israel, weil Gott sagt, das ist mein Land, ich will mein Volk da reinbringen, mussten es verlassen, weil sie lebten in Sünde, in Dunkelheit, in Finsternis, völlig entfernt von Gott. Und da heißt es hier in 1. Mose 9, nach der Sintflut, Vers 25, da sprach der Herr, verflucht sei Kanaan und sei ein Knecht aller Knechte unter seinen Brüdern. Verflucht sei Kanaan. Ham, Kanaans Vater. Ja, das sind die Nachkommenschaft von Ham. Und wir wissen, was da zuvor sich ereignet hat, dass Ham eben die Blöße seines Vaters gesehen hat und hat es seinen Brüdern gesagt, aber das war eben halt schändlich. Und Gott hat daraus ein Exempel statuiert. Ham, die Nachfolger, sei verflucht, sei ein Knecht aller Knechte, denn er hat sich entfernt, noch mehr entfernt von dem Leben aus Gott. Eine ganz neue Linie tat sich dann auf, die Kanaaniter wurden ausgerottet, denn die Sünde der Kanaaniter war dann voll und Israel musste einmarschieren, die Kanaaniter vertreiben, ja sogar töten. Weiter lesen wir von der Entfernung aus Gott, dem Leben aus Gott, von Abraham, da war dann Abraham, der Erstgeborene war, Ismael und dann kam Isaak. Von Ismael heißt es in 1. Mose 21, obwohl es ja beide Söhne waren von Abraham, Vers 9, Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägyptischen, den sie Abraham geboren hatte, dass er ein Spötter war. Entfernt von dem Leben aus Gott. Ein Spötter. Ein Spötter heißt, er hat Gott nicht ernst genommen. Das Leben taugt nicht. Ich werde mein Leben einrichten. Er war ein Spötter. Und darum sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd aus mit ihrem Sohn, denn dieser Magdsohn soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Er ist ein Spötter. Er ist entfremdet von dem Leben aus Gott. Sehr weit weg. Das Wort gefiel zunächst Abraham übel um seines Sohnes willen. Aber in Vers 12, Gott sprach zu ihm, lass dir es nicht übel gefallen, des Knaben und der Magd halben. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Dem gehorche, denn das stimmt, was sie gesagt hat. denn in Isaak sollte der Same genannt werden. Hier ist also jemand, der wieder auf die Verheißung wartet, der Wiederherstellung. Und die anderen, die warteten nicht, sie entfremdeten sich immer mehr von dem Leben aus Gott. Weiter wird es geführt, noch einige Stationen will ich nur aufzeigen, in der Linie Esaus. 1. Mose 25, Abvers 29, Jakob und Esau, Zwillingsbrüder. Aber Jakob war anders gelagert, er hoffte auf die Verheißung der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Und von Esau steht geschrieben, Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und er war müde. Und er sprach zu Jakob, lass mich kosten das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir denn die Erstgeburt? Was soll mir die Erstgeburt? Also wieder ein Weg der Entfremdung vom Leben aus Gott. Denn auf die Erstgeburt lagen besondere Verheißungen. Der Erstgeborene bekam ein zwiefältiges Teil und ganz andere Vollmachten. Interessiert mich nicht, was Gott sagt, was er anordnet. Was nützt denn das? So schwöre mir nun heute, und er schwur ihm, und er verkaufte Jakob seine Erstgeburt. Wieder ein Akzent der Entfremdung aus dem Leben, vom Leben aus Gott. Und diese ganze Linie Esaus können wir in der Bibel verfolgen, entfremdete sich immer mehr. Auch nachher im Königtum Israels gab es dieses Entfremden des Lebens aus Gott, aus der Gemeinschaft mit ihm. Nachdem das Reich geteilt wurde nach Salomo, war der König von Norden, der Jerobeam, obwohl er ganz genau den Willen Gottes kannte, er kannte den Tempeldienst, er kannte Jerusalem, er wusste, was die Priester dort auszurichten haben, hat er Götzen aufgerichtet, die angebetet werden sollten. 1. Könige 12, 19 bis 20. Israel fiel ab vom Haus David bis auf diesen Tag. Da nun ganz Israel hörte, dass Jerobeam war wiedergekommen, sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der ganzen Gemeinde und machten ihn zum König über das ganze Israel und folgte niemand dem Hause David als der Stamm Juda allein. Vers 26, Jerobeam aber gedachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder zum Hause David fallen. Also er dachte auch nur äußerlich, Königreich, das Sichtbare, was ich höre, was ich sehe, was ich verstehe. Wenn dies Volk soll hinaufgehen, Opfer zu tun in des Herrn Haus zu Jerusalem, so wird sich das Herz dieses Volks wenden zu ihrem Herrn Rehabeam, dem König Judas. Und sie werden mich erwürgen und wieder zu Rehabeam, dem König Judas, fallen. Und der König hielt einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu ihnen, es ist euch zu viel, hinauf gen Jerusalem zu gehen, siehe, da sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und er setzte eins zu Bethel und das andere gen Dan, und das geriet zur Sünde, denn das Volk ging hin vor das eine bis gen Dan. Das heißt also, wieder weitere Entfernung von Gott. Jetzt verstehen wir dieses Wort besser im Epheserbrief, entfremdet von dem Leben aus Gott. Sie fallen in das natürliche Leben hinein, in das sichtbare, in das verständliche Leben. Und darin kommen sie um. Wir lesen das dann auch im Neuen Testament, das ist auch die Linie des Judas. Judas ging mit Jesus 3 Jahre. Ganz eng war er dabei. Aber er ließ sich entfremden von dem Leben aus Gott und der Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Er erwählte einen ganz anderen Weg. In Johannes 12, Vers 6 wird von ihm gesprochen, von seiner Herzensgesinnung zunächst. Es geht ja immer um das Herz, es geht ja gar nicht mal erst um die Tat, das ist ja nur eine Folge. Wir haben ja gelesen vorhin, dass da etwas im Herzen arbeitet, ja, Streit im Herzen. Da ging es um die Salbung, um eine kostbare Salbe, die Jesus Christus bekommen hatte in Bethanien, womit seine Füße gesalbt worden sind, und dann regten sich unter anderem der Judas auf. Und er sagte, warum hätte die Salbe nicht verkauft werden können und das Geld den Armen gegeben werden können, Vers 5 in Kapitel 12. Das sagte er aber nicht, dass er wirklich nach den Armen fragte. Das war nur so ein Zungenschlag. Sein Herz war nicht mit den Armen, sondern er war ein Dieb. Er wollte Geld einnehmen. Das war seine Gesinnung, ja. Ein Leben entfremdet von Gott, ging aber mit Jesus. Das stehen wir. Er ging mit Jesus und er war aber im Herzen ein Dieb und hatte den Beutel und trug, was gegeben war. In Matthäus 26 lesen wir das gerade in der Passionsgeschichte noch viel deutlicher. Er ging hin, der Judas, zu den hohen Priestern ab Vers 14. Und er sprach, was wollt ihr mir geben? Das ist eine Aussage des Lebens, entfremdet von Gott, von dem Leben aus Gott. Was wollt ihr mir geben? Ich will etwas haben. Ich will ihn euch dafür verraten. Sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. In Vers 24 sagt dann Jesus Christus, des Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch welchen des Menschensohn verraten wird. Es wäre ihm besser, dass er nie geboren wäre, denn der zweite Tod wartet auf ihn. Der zweite Tod. Entfremdet von dem Leben aus Gott. Und darum sprach der Herr Jesus im hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, Vers 12, Vater, ich habe niemand verloren außer dem verlorenen Kind. Damit meinte er Judas. Der hat nicht gewartet auf die Versöhnung, sondern er lebte weiter in der Entfremdung von dem Leben, das Gott anfänglich gegeben hat und wieder neu geben wollte. Wir verfolgen das noch an zwei weiteren Stellen. Der Hohe Rat in Jerusalem wählte auch weiterhin das Leben der Entfremdung von Gott. Nachdem sie ja nun gehört haben und gesehen haben, was da geschah auf Golgatha und die Auferstehung Jesu von den Toten und nun die Predigt von der Auferstehung hörten, sagten sie zu den Aposteln, sie sollen nicht davon reden. Wir wollen weiterleben, wie bisher. Wir haben uns ein Leben erwählt, gut zu sein, die Gebote zu halten, anständige Menschen zu sein. Wir wollen nichts von diesem Jesus hören. Von dieser Gemeinschaft mit Gott. Wir wollen in der Entfremdung, in der religiösen Entfremdung von dem Leben aus Gott bleiben. Wir sind uns am nächsten. Wir sind die Guten jetzt. Ja? So steht es dann auch in der Apostelgeschichte 4, 17 bis 18, auf dass es nicht weiter einreise. Also sie haben ganz bewusst dagegen gearbeitet unter das Volk. Lasst uns ernstlich sie bedrohen, dass sie hinfort keinen Menschen von diesem Namen sagen. Wir wollen, ich übersetze das mal so, wir wollen bleiben in dem Leben, das entfremdet ist von Gott. Und sie riefen sie, die Apostel, und geboten ihnen, dass sie sich allerdings nicht mehr hören ließen, noch lehrten in dem Namen Jesu. Und mitten in der Gemeinde lesen wir es ja auch in der Offenbarung Laodicea. Sie wollten auch lieber das Leben entfremdet von dem Leben aus Gott haben. Ja? Denn der Herr spricht zu ihnen, Offenbarung 3, 15, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin doch reich. Ich habe gar satt. Ich brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend bist. Du bist jämmerlich, arm, blind und bloß, du hast gar nichts. Das ist einmal die Darstellung des Lebens entfremdet aus Gott und einmal die Einladung, dir fehlt alles, ich muss dich beschenken. Ja, da sehen wir also diese Linien, die bis ins Neue Testament durchgehen. Der Ruf zur Erneuerung der Erkenntnis vom Leben aus Gott war also zu Pfingsten gegeben, unter den Juden einmal, in der Apostelgeschichte 2, Vers 4, da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass der Heilige Geist auf sie kam und dann passierte etwas. Dann redeten sie nicht mehr von dem, was sie selber verstanden, sondern was Gott reden wollte. Ja? Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war also die neue Gemeinschaft. Die neue Gemeinschaft, der Ruf zur Umkehr, der Ruf zu der Erkenntnis, dass das Leben aus Gott wieder da ist. In Vers 38 und 47 heißt es ja, Petrus sprach zu denen, die das mitkriegten und nun fragten, wie kommen wir dazu? Tut Buße, lass sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das heißt, die neue Gemeinschaft wird dann da sein. Das ist das Angebot. Und in Vers 47 wird von dieser Gemeinde gesprochen, die das angenommen hat, welche Ausstrahlung sie hatte, beziehungsweise wie sie wuchs. Im zweiten Teil des Verses, der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig wurden zu der Gemeinde. Also nicht mehr ein entfremdetes Leben von Gott, sondern ein Gemeinschaftsleben mit Gott wurde angeboten und wahrgenommen. Für die Heiden ist das auch gegeben gewesen, Apostelgeschichte 13, Vers 47, als der Apostel Paulus dann zu den Heiden ging und sprach und sagte, es steht ja so geschrieben, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Da es aber die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und wurden gläubig, wie viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Auch die Heiden nahmen jetzt das neue Angebot an, Gemeinschaft mit Gott zu haben, nicht mehr entfremdet von dem Leben aus Gott leben zu müssen. Denn etwas weiter in Kapitel 17 sprach Paulus nämlich zu den Heiden ganz deutlich und sagte, ihr lebt in der Entfremdung. Gott hat jetzt diese Zeit eurer Fremde übersehen und gebietet, dass ihr jetzt Gemeinschaft sucht mit ihm. Dass ihr jetzt Buße tut, so steht es in Apostelgeschichte 17, Abvers 30 und 32, zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Und in Vers 32 zum Schluss, wir wollen dich davon weiter hören, sagten sie dann. Davon, von der neuen Gemeinschaft. Die Ungläubigen bleiben unter dem Fluch der Sünde und des Todes. Sie bleiben in der Entfremdung vom Leben aus Gott. Die Gläubigen hingegen sind von dem Fluch der Sünde und somit von der Entfremdung vom Leben aus Gott durch das Opfer Jesu befreit worden. An die Galater schrieb deswegen Paulus Folgendes, können wir lesen im dritten Kapitel, Vers 13. Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, das heißt im Leben auch der Entfremdung. Da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Liebe Brüder, ich will nach menschlicher Weise reden, verwirft man doch eines Menschen Testament nicht, wenn es bestätigt ist, und tut auch nichts dazu. Nun ist ja die Verheißung Abraham und seinem Samen zugesagt. Er spricht, durch die, nicht durch die Samen als durch viele, sondern als durch einen, durch deinen Samen. Welcher ist Christus? Wird hier deutlich betont. Hier wird nicht gesagt, das ist Isaak, sondern hier wird weiter geschaut, das ist der Same auf Christus. Und durch Christus werdet ihr die neue Gemeinschaft haben. Ihr werdet entlastet und entledigt von dem Fluch der Sünde. Wir dürfen und sollen als Gemeinde Jesu also in der erfüllten Verheißung leben, die Abraham bereits empfangen hat. Glaube wirkt Gerechtigkeit. Die verheißene große Nachkommenschaft, die Abraham verheißen worden ist, nicht? Der Herr hat ja gesagt, schau mal die Sterne und so weiter, ja, wie viel die sind, kannst du zählen. So wird die Nachkommenschaft sein. Das ist der geistliche Same. Durch Christus, haben wir hier im Galaterbrief gerade gelesen. Durch Christus. Diese Verheißung wird erfüllt. 1. Mose 15, 5, 6 lese ich mal dazu. Kurz. Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, nein. So soll dein Same werden. Abraham glaubte dem Herrn und rechnete, das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und in Johannes 8, Vers 56 spricht Jesus von dieser Aussicht auf den Samen, in dem alle selig werden können, wiederhergestellt werden zur Gemeinschaft mit Gott. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich im Glauben. Im Galaterbrief haben wir gelesen, dieser verheißene Same an Abraham, das ist Christus. Ja? Das ist wieder die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Und in Hebräer 11, Vers 10 heißt es, darum sind auch von einem, wiewohl erstorbenen Leibes, viele geboren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Rande des Meers, der unzählig ist. Noch einmal diesen Text aus dem Epheserbrief, den wir jetzt besser vielleicht dadurch verstehen. Ich sage und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Diese Verse werden einfach gegengesetzt gegen das neue Leben, um deutlich zu machen, schaut, das wart ihr. Und das sind diejenigen, die nicht zur Gemeinde gehören, auch noch. Und das sollt ihr aber nicht mehr sein, sondern danach wird dann geschrieben, was wir sein sollen. Und das werden wir beim nächsten Mal behandeln. Soweit also erstmal zu diesen Versen, entfremdet von dem Leben aus Gott.